Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht in 2. Mose 6, Vers 1 bis 2. Mose 7, Vers 7. Ich lese auszugsweise 2. Mose 6, die Verse 1 bis 11. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen, und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil sie die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessetwillen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israels. Sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach: Geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und nun lasst uns noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, hier in Hannover-Mellendorf und alle, die uns jetzt an anderer Stelle begleiten im Studium dieses spannenden Textes. Martin Lloyd-Jones war einer der wichtigsten Prediger Englands im 20. Jahrhundert. 30 Jahre lang bis 1968 predigte er im Herzen Londons in der Westminster Chapel. Und schon in jungen Jahren als erfolgreicher Mediziner war Martin Lloyd-Jones ein brillanter Diagnostiker. Einer der engsten Mitarbeiter von Lord Horder, der damals einer der Leibärzte der englischen Königsfamilie war. Und mitten in seiner aufstrebenden medizinischen Karriere findet Martin Lloyd-Jones zum Glauben an Jesus Christus. Viele Mediziner, die sich bekehrt haben, sind in ihrer Arbeit geblieben. Bei Lloyd-Jones ist es anders gelaufen. Er sah sich von Gott zum Predigen berufen. In dieser Phase, als sein Leben sich völlig neu orientierte, vertraute sich ihm ein älterer Kollege an, der zu den führenden Medizinern seiner Forschungsklinik gehörte. Und er erzählt ihm verzweifelt vom Tod einer Kollegin, die er sehr geliebt hat. Und diese Begegnung, so beschreibt Lloyd-Jones das, macht auf mich einen tiefen Eindruck. Hier sah ich die Vergeblichkeit aller menschlichen Größe. Hier war eine Tragödie, ein Mann ohne das leiseste Fünkchen Hoffnung. Und Lloyd-Jones wusste nun, Jesus kann Hoffnung geben, nur Jesus. Und deswegen wollte er vor allem das Evangelium predigen, und Lloyd-Jones blieb auch als Gemeindehirte ein gründlicher Diagnostiker. Und davon zeugen seine Predigten, zum Beispiel über den Epheserbrief. Allein über Epheser 6, Vers 10 bis 13 hat er dieses dicke Buch geschrieben, also lauter Predigten, über 350 Seiten. Da sehen Sie mal, wie kurz unsere Predigten sind. Und Lloyd-Jones sagte Folgendes: Wenn wir die Situation, in der wir sind, realistisch einschätzen wollen, er war ein Diagnostiker, dann dürfen wir einen Befund nicht unterschätzen, von dem die Bibel sehr deutlich spricht. Wörtlich: Es ist meine tiefe Überzeugung, wie ich anhand der Aussagen des Apostels zu zeigen versuche, dass man die moderne Welt und nicht zuletzt die Geschichte unseres Jahrhunderts, also das war das 20., nur verstehen kann, wenn man das Wirken des Teufels und der Mächte und Gewalten, wie Paulus die Dämonen nennt, in Betracht zieht. Man kann es nur verstehen, wenn man das Wirken des Teufels in Betracht zieht. Das gilt auch für unsere Zeit. Ich denke auch die schauerlichen Nachrichten etwa über Jeffrey Epstein und sein Kontaktnetz, die in diesen Tagen wieder häufig in den Schlagzeilen zu finden waren, mit all dem Schmutz und all der Niedertracht. Auch das kann man letztlich nur vor diesem Hintergrund verstehen, den Paulus in Epheser 6 scharf markiert und den der Apostel mit folgenden Worten beschreibt. Epheser 6, Vers 11, da sagt er: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Epheser 6, der Apostel Paulus. Das ist die Diagnose. Und sobald ein Mensch unter den Schutz der Herrschaft von Jesus flüchtet, hat der Teufel seine Macht über diesen Menschen verloren. Das sagt Paulus im Kapitel davor, Epheser 5, Vers 8, da sagt er dann: Denn ihr Christen, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, nämlich durch Jesus. Und dann fügt er hinzu: Lebt als Kinder des Lichts. Ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Und in Kolosser 1, Vers 13 sagt Paulus ganz ähnlich: Er, also Gott, hat uns Christen errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist die Diagnose. Der Teufel hat seine Macht über diese Menschen verloren, die zu Christus gehören. Aber er kann sie noch angreifen und er kann uns in unserem Dienst für Jesus schwächen und behindern. Noch einmal Martin Lloyd-Jones als Fazit einer gründlichen Exegese: Der Teufel kann uns nicht mehr unsere Errettung rauben, was immer er versuchen mag. Aber während er uns die Errettung selbst nicht rauben kann, kann er uns gewiss noch die Freude der Errettung rauben. Zitat Ende. Das heißt, er kann unsere Gewissheit rauben, unsere Dankbarkeit rauben. Er kann uns in unserem Dienst entmutigen. Das ist übrigens eine der teuflischen Hauptmethoden, Gottes Leute zu entmutigen. Und genau das hatten wir bei Mose zuletzt gesehen. Eine tiefe Entmutigung, als er nicht begreifen kann, dass das Volk nicht mitzieht, dass Pharao sich so widersetzt, dass er sie nicht kurzfristig aus Ägypten rausbekommt. Und dann hatten wir gesehen, wie Mose gefragt hat in Kapitel 5, 22, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Warum ist es, seitdem ich gekommen bin, nicht besser geworden, sondern schlechter? Tiefe Entmutigung, das ist ein Grund, mit dem der Teufel uns entmutigt, wenn wir Gott nicht mehr verstehen. Und das erleben wir immer wieder. Immer wieder schreiben es Menschen, wie mir jener Zeitgenosse schrieb: Meine Schmerzen, Wünsche, Sehnsüchten, Absichten und Ziele spielen für Gott keine Rolle. Ich bin bitter enttäuscht, zutiefst enttäuscht. Und ein anderer Grund, warum wir entmutigt werden, mit dem der Teufel uns entmutigt, ist, wenn unsere Botschaft auf taube Ohren stößt, haben wir eben in der Lesung gehört, als Mose wieder zum Volk geht. Und dann heißt es in Kapitel 6, Vers 9, Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Und Kleinmut kann man hier am besten mit Angst erklären. Sie waren so gefesselt in dieser Situation, sie konnten gar nicht mehr auf Mose hören. Und dann ein weiterer Grund für Entmutigung ist, wenn wir unsere eigene Begrenztheit vor Augen haben. Das steht hier in Vers 12. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach: Siehe, die Israeliten hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu bin ich ungeschickt zum Reden. Das hatten wir schon mal. Und noch einen vierten Grund zur Entmutigung finden wir hier bei Mose, der auch uns mutlos machen kann. Dass wir starke Gegner haben, die sich uns in den Weg stellen und gerade auch unseren Dienst für Gott behindern. Der Pharao wird nicht auf euch hören, so steht es hier in Kapitel 7, Vers 4. Der Pharao wird nicht auf euch hören. Ist es da schwer, entmutigt zu sein? Wenn wir Gott nicht mehr verstehen, wenn unser Dienst auf taube Ohren stößt, wenn wir an unsere eigenen Grenzen stoßen und wenn sich starke Gegner in den Weg stellen, die nur schwer zu besiegen zu sein scheinen. Nein, es ist nicht schwer, entmutigt zu sein. Und trotzdem wird unser Textabschnitt heute mit einer überraschenden Tatsachenfeststellung ändern. Heute haben wir ein Happy End in Kapitel 7, Vers 6. Da wird dann stehen: Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hat. Ganz überraschend. Mose und Aaron taten dann doch, könnte man sagen, wie ihnen der Herr geboten hat. Und in den folgenden Kapiteln werden wir sehen, das hat Bestand. das ist keine Eintagsfliege. Das ist nicht so ein genialer Moment, den sie haben und hinterher geht es im alten Striemel weiter. Das ist das Happy End heute. Und unsere spannende Aufgabe wird nun sein, herauszufinden, was da passiert ist. Wie es bei Mose zu dieser Veränderung gekommen ist. Dass der Klammergriff der Entmutigung weichen musste. Und das ist das Thema heute Morgen, vom Zaudern zum Zupacken. Vom Zaudern zum Zupacken. Wie kommt Mose vom Zaudern zum Zupacken? Viele werden sich noch erinnern, mit welcher Verzagtheit Mose letztes Mal Gott sein Leid geklagt hat, gegen Ende des letzten Abschnitts, wo dann seine ganzen Warum-Fragen hochkommen. Immerhin wusste er noch, wohin er sich wenden konnte mit seinem wunden Herzen. Das war der Lichtblick, wohl dem, der weiß, wohin. Und Gott hat ihm geantwortet. Gott hat ihm geantwortet am Anfang von Kapitel 6. Und immer, wenn ich jetzt im Laufe der Predigt heute nur einen Vers sage, ist das bezogen auf 2. Mose Kapitel 6. Sonst sage ich das Kapitel dazu, wenn es ein anderes ist. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Land treiben. Und wenn man das dann weiterliest, was Gott dem Mose nochmal sagt, kommt einem vieles schon bekannt vor. Ab Vers 3, ich bin erschienen, Abraham, Isaac und Jakob. Ich habe meinen Bund mit ihnen aufgerichtet. Ich werde sie aus dem Land führen. Das hatte Gott alles im Prinzip schon mal gesagt. Zum Beispiel Vers 1, du sollst sehen, was ich dem Pharao antun werde, durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen. Das hat Gott so ähnlich schon mal in Vers 19 gesagt. Von Kapitel 3, also lange vorher, gezwungen durch eine starke Hand wird er euch ziehen lassen müssen. Und die Sache mit Abraham und Isaak und Jakob, die hier in Kapitel 3 steht, das hatte Gott dem Mose 3 Kapitel vorher in 2. Mose 3, Vers 16 auch schon mal gesagt, der Herr, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir fragen, warum macht Gott das? Warum wiederholt er das einfach? Und warum soll es Mose beim zweiten Mal mehr helfen als beim ersten Mal? Warum ist es uns als Gemeinde aufgetragen, bestimmte Lehren der Bibel wieder und wieder und wieder zu erörtern? Schon Paulus hat vieles bewusst wiederholt. Er schreibt an die Philipper mal, Philipper 3, Vers 1, dass ich immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Petrus ganz ähnlich. Aber wir sagen in dieser Situation, und ich habe mich das gefragt, als ich zu Beginn der Woche angefangen habe, unseren Text zu studieren, wäre es nicht besser, wenn Gott, anstatt zu wiederholen, einfach mal mit einem Machtakt die Situation ändern würde? Das kann er doch. Also wäre das nicht leichter, wenn Gott beispielsweise dem Pharao einfach zwingen würde, seinen Widerstand aufzugeben und endlich zu kooperieren? Oder wäre es nicht leichter, wenn Gott unter dem Volk endlich mal eine Erweckung schicken würde, dass die mitziehen und sagen, ja Mose, du hast recht und wir gehen mit? Dann hätte sich die Mutlosigkeit des Mose in Kürze in Luft aufgelöst. Aber Gott macht das nicht. Stattdessen sagt Gott nochmal einiges, was wir ohnehin schon wissen, was Mose ohnehin schon gehört hatte. Allerdings, wenn man genau hinschaut, das war die Entdeckung. Wenn man genau hinschaut, wird deutlich, Gott ergänzt seine bisherige Information. Er führt manches noch weiter aus. Er fügt noch manches Detail hinzu. Und das heißt, Gott setzt darauf, dass Mose seinen Plan noch besser versteht. Sie haben richtig gehört. Und damit haben wir einen ersten entscheidenden Schritt auf dem Weg vom Zaudern zum Zupacken. Verstehen. Erstens verstehen. In Vers 7 wird Gott sagen, ihr sollt verstehen, da steht im Hebräischen das Wort Yada. Ihr werdet begreifen, ihr werdet verstehen, dass ich der Herr bin. Menge übersetzt, ihr werdet es erkennen. Merken Sie, Gott geht hier sehr rational vor. Und natürlich im geistigen Klima der Postmoderne, in dem wir leben, das geprägt ist von einem tiefen Misstrauen gegen das Denken. Das Klima bei uns ist geprägt, ja, bisweilen von einer Verachtung des Denkens. Weil man diesem Irrtum folgt, dass es ja ohnehin keine Wahrheit gäbe, die man klar ausdrücken könnte. Jeder hat eben so seine Meinung. Und weil das Denken so verdächtigt wird in unserem geistigen Klima, haben viele dafür nur Spott und Hohn übrig. Die sagen, soll Gott doch mal lieber eine emotionale Überrumpelung machen. Das wird schneller funktionieren. Aber nicht so der Schöpfer. Der Schöpfer geht mit seinen Leuten ganz gezielt diesen manchmal mühsamen Weg über das Verstehen. Weil er uns ernst nimmt. Weil er uns mitnimmt. Weil er uns nicht einfach emotional manipuliert. Und so sehen wir das hier auch. Gott redet mit seinen Boten. Er redet und redet. Kapitel 6, Vers 1, nur mal, dass Sie es sehen, da sprach der Herr zu Mose. Vers 2, und Gott redete mit Mose. Vers 10, da redete der Herr mit Mose. Vers 13, so redete der Herr mit Mose. Vers 28, und als der Herr mit Mose in Ägyptenland geredet hatte, Kapitel 7, Vers 1, der Herr sprach zu Mose. Merken Sie, das ist sehr dialoglastig, oder man müsste sogar sagen, das ist sehr monologlastig, weil ja meistens Gott redet und redet und redet. Und schauen Sie, wie liebevoll Gott dem Mose die Zusammenhänge erneut erklärt. Nur ein Beispiel. In Kapitel 3, Vers 19 und 20 hatte Gott gesagt, ich werde Pharao zwingen, er wird euch ziehen lassen. Und jetzt bei uns in Kapitel 6, Vers 1 fügt er hinzu, durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen muss er sie aus seinem Land treiben. Das kommt noch dazu. Er wird euch nicht nur ziehen lassen, sagt Gott jetzt, sondern er wird euch sogar raustreiben. Er wird froh sein, dass euch los ist. Oder noch wichtiger, die Zusatzinformation, die Gott jetzt hier gibt, zusätzlich über seinen Namen. Das ist sehr faszinierend. In Vers 3, da sagt er, ich bin erschienen dem Abraham, Isaak und Jakob als der El Shaddai, ist in vielen Bibeln übersetzt als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Herr oder Jahwe habe ich mich ihnen nicht offenbart, sondern erst euch. Wieder eine Zusatzinformation. Den Patriarchen hatte Gott sich als El Shaddai offenbart. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich erst dir offenbart. Und da müssen wir eine Sache nochmal klären. Man kann hier nämlich zunächst darüber stolpern, dass trotzdem der Name Jahwe im ersten Buch Mose vorkommt, obwohl Mose da ja noch gar nicht gelebt hat und es erst Mose offenbart wurde. Also beispielsweise 1. Mose 12, der Herr sprach zu Abraham, da steht schon Jahwe. Wie kommt das? Dies kam dadurch zustande, dass der Autor, wahrscheinlich Mose selbst, die 5 Bücher Mose zusammengestellt hat, als alle abgeschlossen waren. Und da hat Mose einige Berichte über Gott, also 1. Mose, das ganze 1. Mosebuch dazugefügt, ja. Und in einige Stellen schon mal den Namen Jahwe eingetragen. Um zu zeigen, der damals zu Abraham sprach, ist derselbe, den auch wir unter dem Namen Jahwe kennen. Es ist ein und dieselbe Person, die zu Abraham sprach und zu uns. Man nennt dieses Stilmittel Anachronismus und man begegnet diesem Stilmittel ganz häufig. Zum Beispiel, einige frühe Kapitel der Evangelien sprechen bereits von Petrus, obwohl Petrus erst in Caesarea von Jesus zu Petrus ernannt wurde. Da hieß er noch Simon. Aber die Schreiber schreiben schon Petrus, um deutlich zu machen, es ist dieselbe Person. Oder Königin Elisabeth war schon ein sehr kluges und besonnenes Kind. Auch ein Anachronismus, denn als sie ein besonnenes Kind war, war sie noch nicht Königin Elisabeth. Und trotzdem sagen wir ganz normal, Königin Elisabeth war schon als kleines Mädchen ein besonnenes Kind, um deutlich zu machen, dieselbe Person. Und genau das liegt auch hier vor. Dieselbe Person, derselbe Gott, das ist ein völlig legitimes Stilmittel. Und genauso macht Moses mit dem Namen Jahwe, den er bereits in Genesis erwähnt, bei Abraham, den er bereits im Schöpfungsbericht erwähnt, um zu zeigen, das ist derselbe allmächtige Gott, der sich schließlich in 2. Mose 3 dem Mose offenbart hat unter dem Namen Jahwe. Und in jedem dieser beiden Namen, El Shaddai und Jahwe, steckt eine Botschaft. El Shaddai wird gern übersetzt Gott der Allmächtige. Im Griechischen hat man das dann übersetzt mit Pantokrator. El Shaddai macht deutlich, Gott hat alle Macht, um seine Versprechen zu halten. Alle Macht. Und darum wird Gott uns auch da noch herausreißen, wo wir am Ende unserer Möglichkeiten sind. Gut, dass du den El Shaddai hast. Wie Abraham, der schon viel zu alt ist, um noch einen Sohn zu bekommen. Und El Shaddai macht es möglich, wie Josef, der machtlos im Gefängnis des Pharao schmort und El Shaddai holt ihn raus. Wie du, der du unter deiner Last zu zerbrechen glaubst, der Last deiner schwierigen Familiensituation, der Last deiner Krankheit, der Last deiner Hoffnungslosigkeit. Aber wisse, El Shaddai gehen nie die Machtmittel aus und er setzt sie für die Seinen ein. Und darauf darf auch Mose sich verlassen. Und ihm gibt der heilige Gott dann noch mehr von sich zu erkennen, von seinem Wesen, Yahweh. Und wir haben das hier ausführlich miteinander studiert. Yahweh bedeutet, ich bin da. Ich sorge nicht nur für dich, sondern ich lebe mit dir. Yahweh, damit zeigt uns Gott das persönliche Näheverhältnis, das Vertrauensverhältnis, das der unendliche, ewige Gott seinen Leuten schenkt. Er ist nicht nur der allmächtige El Shaddai, sondern er ist auch nahe für uns, die wir an ihm glauben. Yahweh. Und dieses enge Vertrauensverhältnis, das Gott auch mit seinem Volk Israel leben will, beschreibt Gott dann in Vers 4 mit dem Begriff des Bundes. Ich habe mich rechtsverbindlich mit euch vermählt. Daher kommt unser Begriff des Ehebundes. Fest verbunden. Und das sichtbare Zeichen, sagt Gott, mit dem ich diesen Bund dokumentiere vor aller Welt, ist das Land Kanaan, das ich euch zu eigen geben werde. Und dann, ach, das müssen Sie unbedingt auch in Ihrer Bibel nochmal nachlesen, dann folgt eine faszinierende Passage, in der Gott noch einmal ausführlicher definiert, was er als der Yahweh in absehbarer Zeit für sein Volk tun wird. Auch das hatte er in Kapitel 3 schon mal gesagt, aber hier kommt es viel ausführlicher. Und schauen Sie bitte mal hin, wie differenziert Gott das jetzt im zweiten Durchgang gewissermaßen nochmal erläutert mit 7 Verben ab Vers 6. Sage den Israeliten, ich bin der Herr und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und ich will euch erretten von eurem Frondienst und ich will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte hindurch. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auferlegen und euch bringt in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, ich der Herr. Und da steht 3-mal Yahweh, in Vers 6 am Anfang, in Vers 8 am Schluss und in Vers 7 in der Mitte. Überlegen Sie mal, 7 Zusagen macht Gott. Ich will euch rausholen, ich will euch befreien, ich will euch erlösen, ich will euch annehmen als mein Volk, ich werde euer treuer Gott sein, ich werde euch in das versprochene Land bringen und ich werde es euch zum Eigentum geben. Und diese 7 ausführlichen Zusagen, die Mose verstehen soll, kann man einteilen in die 3 großen Kategorien. Ich gebe euch die Erlösung, ich mache mit euch einen Bund und ich bringe euch in das Land. Erlösung, rausholen, befreien, erlösen, der Bund, euch annehmen als mein Volk und euer treuer Gott sein und schließlich das Heimatland, ich werde euch in das versprochene Land bringen und werde es euch zum Eigentum geben und nicht nur zur Miete. Haben Sie es gemerkt? Und schon hier strahlt durch die Ritzen des Alten Testaments hindurch, was Gott später auch den Heiden schenken will. Den Heiden schenken will, die ihre Zuflucht bei seinem Sohn Jesus suchen. Er hat uns erlöst. Er nimmt uns auf in seinen Bund, in seine Familie, in seine Gemeinde. Und er wird uns einmal auf ewig in das versprochene Heimatland bringen, das ewig ist im Himmel. Das hat er für uns auch vorgesehen. Die Erlösung, die feste Verbindung in seiner Gemeinde und das Heimatland für immer und ewig. Das scheint schon durch die Ritzen dieser Verse 6 bis 8 hindurch. Sehen Sie genau hin. Und jetzt ist die Frage, warum erklärt Gott das so ausführlich? Und die Antwort ist, damit Mose versteht, wie groß Gottes Geschenk ist. Wie umfassend sein Plan, wie genial seine Fürsorge. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, in die einzelnen Begriffe reinzugehen, die Gott hier verwendet. Ich will nur ein Beispiel herausnehmen, weil es so schön ist. Das ist das 3. von 7. Ich will dieses eine herausnehmen, weil dieses Wort im weiteren Verlauf des Alten Testaments so eine wichtige Rolle spielen wird. Und der Alttestamentler Mottaja hat so schön gesagt, it's one of the loveliest words. Im Alten Testament, eines der lieblichsten Wörter. Und ich meine, das 3. Wort in dieser Aufzählung, erlösen, ich will euch erlösen, im Hebräischen Ga'al. Und dieses Wort erlösen, das atmet engste persönliche Nähe. Ich werde euer Erlöser sein. Sie müssen sich das klar machen. Wo stand dieses Wort? Wenn ein Israelit verarmt war und sein Land verkaufen musste, dann soll sein nächster Verwandter das Land wieder zurückkaufen. Und da steht das Wort erlösen. Er soll es erlösen. Warum? Damit das Land nicht langfristig abhanden kommt und in fremden Besitz gerät. Und der eintritt, der erlöst, der es zurückkauft, ist der nächste Verwandte. Und was macht Gott hier? Gott identifiziert sich mit diesem Erlöser. Er sagt, ich bin wie dein nächster Verwandter, der auf dich aufpasst, der für dich sorgt. Und ich bin bereit, den Preis zu zahlen, den es erfordert, um dich rauszuholen. Wie wir so oft singen, er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn, Gottes Lamm erwählt zu tragen, meiner Sünde Lohn. Oder wie wir es eben gesungen haben zum Eingang des Gottesdienstes, o große Erlösung, erkauft durch dein Blut. Dem Sünder, der glaubt, kommt sie heute zu gut. Jesus bezahlt den Preis für uns. Jesus wird unser Erlöser. Er kommt uns näher als der nächste Verwandte. Und er bezahlt für unsere Schuld mit der Währung seines sündlosen, vollkommenen Lebens. Und jetzt kannst du rausgeholt werden aus der Gefangenschaft Ägyptens. Rausgeholt aus der Gefangenschaft deiner Schuld, deiner Gottesferne und deiner Hoffnungslosigkeit vor dem Tod. Denn es gibt einen Erlöser, der für dich bezahlt, der dir näher kommt als der nächste Mensch. Und das ist Jesus. Und der will für dich da sein. Ruf ihn an. Und so soll es Mose verstehen. Und Mose fängt wieder neu Feuer, als er das verstehen darf. Und er geht den nächsten Schritt auf dem Weg vom Zaudern zum Zupacken. Und offensichtlich sollen wir lernen, dass das Gottes Methode seiner Wahl ist. Auch uns will er zum Verstehen führen, ihr Lieben. Und deswegen gibt Gott uns ein Buch voller göttlicher Literatur, damit wir verstehen lernen. Und der Apostel Paulus sagt einmal, seid im Verstehen nicht Kinder. Seid nicht naiv, seid nicht infantil, versteht, was Gott euch sagt. Und der Apostel Johannes hat Gottes Wahrheit verglichen mit fester Speise. Esst nicht immer nur Toastbrot, schreibt er gewissermaßen, beziehungsweise Babymilch, sondern ihr braucht Schwarzbrot, ihr braucht feste Speise, damit ihr versteht. Und unser Text heute ist auch so ein Schwarzbrot. Das ist Gottes Methode der Wahl. Und im Neuen Testament sind wir besonders gut dran, denn Gott stellt uns einen besonders qualifizierten Lehrer an die Seite. Das haben wir letztes Mal in der Bibelstunde gesehen, wo wir ja zurzeit den ersten Johannesbrief auslegen. Jeder ist herzlich dazu willkommen an den Donnerstagen. Und da haben wir nochmal gesehen, Jesus stellt seinen Leuten den Heiligen Geist an die Seite, der uns beim Verstehen von Gottes Wort hilft. Und dann schreibt Johannes in 1. Johannes 5, Vers 13, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich habe es euch geschrieben, damit ihr es wisst, damit ihr es versteht, damit ihr es schwarz auf weiß habt. Das ist Gottes Weg. Und auch diese Empfänger des ersten Johannesbriefes, die standen mächtig unter Druck. Der Teufel hat ihre Gewissheit angegriffen, aber der Heilige Geist hat sie zum Verstehen geführt. Und das Mittel, das der Heilige Geist dazu verwendet, nach klarer biblischer Aussage, ist das Wort Gottes. Aber Wissen und Verstehen bedeutet nicht, und das ist jetzt ganz wichtig, dass diesseits des Himmels schon alle Fragen, die uns umtreiben, sich in Wohlgefallen auflösen. Das ist uns nicht verheißen. Und darum, ihr Lieben, gehört zum Verstehen auch der Blick dafür, dass es Nöte gibt, die wir in dieser Welt oder in unserem Leben noch nicht verstehen. Dass es Fragen gibt, die in dieser Welt noch nicht beantwortet werden. Auch das gehört zum Verstehen. Gott sagt uns ja in Jesaja 55 ganz klar, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, Jesaja 55, Vers 8, und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Es ist uns nicht versprochen, alles zu verstehen. Und das hat auch ein Denker wie Blaise Pascal, der geniale Mathematiker des 17. Jahrhunderts, erfahren. Blaise Pascal, der zum lebendigen Glauben an Jesus fand und der sich viel mit der Bibel beschäftigte und der dann auch sagt, die letzte Schlussfolgerung der Vernunft ist, dass es eine Unzahl von Dingen gibt, die ihr Fassungsvermögen übersteigen. Und dann fährt Pascal fort und die Vernunft ist nur schwach, wenn sie das nicht versteht. Die letzte Schlussfolgerung der Vernunft, es gibt eine Unzahl von Dingen, die unser Fassungsvermögen übersteigen. Und genauso lehrt es uns der Schöpfer in seinem Wort. Ihr werdet nicht alles verstehen, solange ihr hier in dieser Welt lebt. Auch nicht alles in eurer eigenen Biografie. Aber Gott verspricht den Seinen, dass einmal der Tag kommen wird, an dem keine Frage mehr offen bleiben wird und keine Träne ungetrocknet. Und bis dahin gilt, was Peter Menger in seinem bekannten Musical über Paul Schneider dichtet. Den Prediger von Buchenwald, der den Nazis Gottes Wahrheit ins Gesicht sagte. Der noch im KZ seine Mitgefangenen gegen alle Verbote missionierte, Paul Schneider. Und der dann 1939 mit knapp 42 Jahren von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Und im Mittelpunkt dieses Musicals über Paul Schneider steht das Lied, was wir hier auch manchmal singen: Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land. Und da heißt es: Bis wir einmal bei ihm sind, trifft uns Unrecht und Leid, so wie Jesus vorhergesagt hat. Doch weil er es überwand und vom Tod auferstand, ziehen wir ein in die himmlische Stadt. Dem Ziele zu, da wir ihn sehen, ihn alles fragen und verstehen. Dann werden wir alles fragen und auch alles verstehen. Leid und Freude kommt aus seiner gütigen Hand. Wir sind Pilger auf dem Weg in das ewige Land. Dem Ziele zu, dann werden wir alles fragen dürfen und auch alles verstehen. Wir haben vor wenigen Wochen eine SMS bekommen von einer jungen Familie, in tiefe Not gestürzt wurde durch die schwere Krankheit ihres einen kleinen Sohnes. Und sie haben diese SMS beendet mit diesem Vers: Freud und Leid kommt aus seiner gütigen Hand. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Und ja, erst dort werden wir alles verstehen, und dennoch bis dahin lässt Gott uns schon heute durch sein Wort und durch den Heiligen Geist vieles verstehen. Und darum wird Mose so gründlich gelehrt, weil es vieles zu verstehen gibt. Und Mose saugt das auf und trägt die neue Erkenntnis dann voller Begeisterung zu seinen Leuten. Vers 9 und sagt, Mose sagte das den Israeliten. Er sagt es ihnen sofort. Und wie geht's weiter? Aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Und Gott bleibt jetzt sehr nah an seinem Boten dran. Das zeigen die Verse 10 bis 13, dass der nicht wieder einknickt. Da redete der Herr mit Mose und sprach: Geh hin und rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er Israel aus seinem Lande ziehen lasse. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach: Siehe, die Israeliten hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu bin ich ungeschickt zum Reden. Okay, das kennen wir schon. Und so redete der Herr mit Mose und Aaron und ordnete sie ab an die Israeliten und an den Pharao, den König von Ägypten, um Israel aus Ägypten zu führen. Und jetzt greift das. Das ist so schön zu sehen. Diesmal hat Mose schon eine bessere Basis als beim letzten Mal. Das macht ihn nicht völlig immun gegen alle Schwankungen, aber mit Gottes Gnade lässt er sich jetzt nicht mehr von seiner Aufgabe abbringen. Denn aus dem Verstehen wird ein Verinnerlichen. Das ist der zweite Schritt auf dem Weg vom Zaudern zum Zupacken. Erstens verstehen, zweitens verinnerlichen. Woran können wir das sehen? Woran können wir sehen, dass Mose das verinnerlicht hat? Mose selbst gibt uns den entscheidenden Hinweis. 40 Jahre später, kurz vor seinem Heimgang, wird Mose in seiner Abschiedsrede im 5. Buch Mose noch einmal auf unseren Text zu sprechen kommen. Nicht wortwörtlich, aber die Parallelen springen einem ins Auge. Und es ist so, als ob Mose in Kapitel 5, Vers 4 noch einmal eine Predigt über unseren Text halten würde. Wir hätten ihn ja auch heute Morgen hinstellen können. Er hätte uns das einfach nur vorlesen müssen. Und was Gott ihm in Kapitel 6 gesagt hat, das will Mose jetzt hier in Kapitel 5, im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 32, seinen Leuten nochmal ins Herz sprechen. Und da sagt er ihnen unter anderem, nur ein kurzer Auszug, wenn Sie das zu Hause nochmal lesen, 5. Mose 4, Vers 30 bis 40. Ich lese nur ganz kurze Auszüge. Frage nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind, ob es je so einen Gott gegeben hat, der hingegangen ist, sich ein Volk mitten aus einem Volk herauszuholen, durch Machtproben, durch Zeichen und Wunder, durch seinen ausgereckten Arm, durch große Schrecken, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat, in Ägypten, vor deinen Augen. Du aber hast gesehen, auf dass du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Vom Himmel hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zurechtzubringen. Weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich herausgeführt, damit er vor dir her Völker vertreibe und dich in das Land brächte. So sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist, oben im Himmel und unten auf der Erde. Du sollst es wissen und zu Herzen nehmen. Und hier haben wir wieder diese drei Kategorien. Er hat euch erlöst, er hat mit euch einen Bund gemacht und er wird euch ins Land bringen. Und Mose sagt in Vers 35, ihr müsst das wissen, ihr müsst das verstehen. Ihr müsst das richtig bewerten. Und dann sagt er in Vers 32, macht doch einen Geschichtsvergleich. Frage nach den früheren Zeiten und ordne das ein. Und siehe, wie einzigartig das ist, was Gott euch geschenkt hat. Völlig unvergleichbar, völlig exzeptionell. Ausnahmsweise, nur für euch. Ihr müsst das wissen, aber verstehen allein genügt nicht. Und deswegen fügt Mose in Vers 39 hinzu, so sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen. In der englischen Übersetzung steht da, lay it to your heart. Leg es dir ins Herz. Das heißt, identifiziere dich ganz damit. Du musst dich viel damit befassen. Du musst es verinnerlichen, damit es dich prägt. Wie Psalm 1 sagt, wohl dem, der sinnt über dem Wort Gottes Tag und Nacht, wohl dem, der das tut, verinnerlichen. Und darum hat sich dem Mose dieses Bild tief eingeprägt. Damals in Kapitel 6 hatte Gott ja gesagt, ich will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Und hier jetzt im 5. Buch Mose Kapitel 4 Vers 34 sagt er es nochmal. Gott hat euch herausgeholt durch seinen ausgereckten Arm und durch große Schrecken. Das hat sich tief eingeprägt. Die Schlacht mit Pharao liegt da schon 40 Jahre zurück, aber es war Mose so gegenwärtig, als sei es gestern gewesen, weil er das verinnerlicht hatte in seinem engen persönlichen Umgang mit Gott. Und darum war für Mose, das ist wichtig zu sehen, darum war für Mose Gottes Wahrheit, die er zu verstehen suchte, kein kühles philosophisches System, mit dem man mal ein paar Gedankenspielchen machte. Sondern diese Wahrheit Gottes war die Luft, die er atmete. Sie war das Brot, das er aß. Sie war der Fels, auf dem er stand. Und von diesem Felsen aus hat er alles andere, was ihm begegnete, in seinem Leben und in der Welt, eingeordnet, bewertet und zugeordnet. Mose hatte Gottes Wahrheit genauso verinnerlicht wie Maris Jansons die Musik. Viele von Ihnen werden ihn vor Augen haben, diesen großen lettischen Dirigenten, der bis zu seinem Tod 2019 unter anderem in München wirkte. Und Jansson selbst erzählte einmal von seinem Herzinfarkt, den er bereits 1996 erlitten hatte bei einer Opernaufführung mit den Osloer Philharmonikern. 1996. Und in dieser Aufführung wurde Jansons mitten in der Aufführung bewusstlos, er kriegte den Herzinfarkt. Er verlor die Balance und stürzte seinen Musikern in der ersten Reihe in die Arme. Und später haben sie ihm dann erzählt, während er die Augen schon geschlossen hatte, während er schon bewusstlos war, hätte seine eine Hand noch 20 Sekunden lang weiter dirigiert. Verinnerlicht, verstehen Sie? Er hat das verinnerlicht. Und selbst als er im Herzinfarkt bewusstlos war, dirigierte er mit dieser Hand immer noch weiter. Beten wir, dass Gottes Wahrheit uns mindestens so erfüllt, dass wir sie dankbar verinnerlichen. Und das ist hier der zweite Schritt auf dem Weg vom Zaudern zum Zupacken. Verstehen? Verinnerlichen. Und jetzt versteht Mose diese erneute Zurückweisung durch sein Volk. Er übersteht sie und er startet jetzt gleich den nächsten Anlauf zum Pharao. Und der Bericht macht deutlich, dieses erneute Durchstarten, so nach dem Motto, so und jetzt kommt der nächste Anlauf. Und dazwischen ist dann noch so eine kurze Liste mit den wichtigsten Vorfahren von Mose und Aaron eingefügt, um zu beweisen, dass sie wirklich aus dem Stamm Levi kommen. Und dann sind wir schon in Kapitel 7. Und vor dem zweiten Treffen mit Pharao stärkt Gott dem Mose nochmal den Rücken. Und wie macht er das? Er sagt, Kapitel 7, Vers 1, der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt für den Pharao. Das heißt, du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Du wirst meine Macht über ihn herabrufen, meinen ausgestreckten Arm, werden wir nächsten Sonntag sehen. Und Mose, indem du gehorsam meine Aufträge ausführst, werde ich den Widerstand gegen Pharao brechen. Und in diesem Sinne wirst du Pharaos Gott sein. Hab keine Angst. Und du sollst ihm mit dieser Autorität gegenübertreten, die ich dir gebe. Ganz ähnlich hat der Jesus das auch seinen Nachfolgern aufgetragen. Wenn wir mit seiner Wahrheit unterwegs sind, wenn wir unseren Zeitgenossen die Botschaft des Evangeliums bringen, wissen Sie, was Jesus gesagt hat? Lukas 10, Vers 16. Das hat er den Jüngern gesagt, aber das dürfen auch wir als seine Nachfolger in Anspruch nehmen. Wer euch hört, hört mich. Wer euch hört, hört mich. Du wirst dem Pharao zum Gott sein. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Das heißt, wenn du verachtet wirst, wenn du angegriffen wirst, wenn du vielleicht sogar lächerlich gemacht wirst, weil du die Wahrheit von Jesus weiter sagst, dann musst du immer wissen, sie verachten eigentlich nicht mich, sondern Jesus. Und sie verachten Gott, den Vater. Und er wird für den Ausgang sorgen. Und so packt Mose zu. Er nimmt sein Herz in beide Hände, er stellt sich mit seiner gesamten Existenz dem Herrn zur Verfügung. Und das ist dann der dritte und letzte Schritt auf dem Weg vom Zaudern zum Zupacken, verbindlich werden. Erstens verstehen, zweitens verinnerlichen und zuletzt drittens verbindlich werden. Und jetzt gibt es kein Taktieren mehr. Es gibt auch keinen Weg zurück mehr. Gottes Wort ist dem Mose Befehl und innerstes Bedürfnis zugleich. Und so geht es dann los in Kapitel 7. Ich habe dich zum Gott gesetzt für den Pharao und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Aber Aaron, dein Bruder, soll es vor dem Pharao reden, damit er die Israeliten aus seinem Lande ziehen lasse. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägyptenland. Das wird jetzt kommen nächstes Mal. Dann wird Mose diese bewussten Zeichen tun vor dem Pharao. Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen und durch große Gerichte meine Herrscher und mein Volk Israel aus Ägyptenland führen. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine starke Hand über Ägypten ausstrecken und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. Und dann der nächste Satz, Vers 6, Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hat. Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hat. Jetzt alles klar. Karl Friedrich Keil, der große Alttestamentler, schreibt in seinem Kommentar über unseren Vers nur ganz kurz und knapp. Hiermit ist die Berufung Moses und Aarons abgeschlossen. Punkt. Und Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hat. Ist das nicht herrlich? Und der nächste Satz, der klingt dann wie eine Urkunde, wie ein Zertifikat, Vers 7. Mose war 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao redeten. Und jetzt ging das Leben für die beiden nochmal richtig los. Sie taten, was Gott sagte. Mose war 80, Aaron war 83 und jetzt los. Vielleicht sehnst du dich nach dieser Eindeutigkeit. Vielleicht sehnst du dich nach dieser Klarheit für deine kommenden Wege. Ja, Mose hatte seine Zeit gebraucht, aber er musste gründlich verstehen und er würde nicht aufhören zu lernen. Und er musste das verinnerlichen, er musste es zu Herzen nehmen, er musste es verarbeiten. Und auch dieser Prozess wird unser ganzes Leben lang als Christen weitergehen, wie in einer guten Ehe, so auch in unserem Verhältnis zu Gott. Dass wir immer mehr lernen zu verinnerlichen und aufeinander zuzuwachsen und miteinander zusammenzuwachsen. Verstehen, verinnerlichen, aber jetzt ist er verbindlich geworden. Jetzt ist Mose verbindlich geworden und hat sich nicht 15 verschiedene Rückwege und Ausreden noch offen gehalten. Und jetzt sag nicht, du wärst nicht der Typ dafür. Also wenn es danach gegangen wäre, wäre Mose auch nicht der Typ dafür gewesen. Aber Gott hat ihn an die Hand genommen und Mose hat sich von Gott an die Hand nehmen lassen. Und das ist die Frage, bist du bereit, dich von Gott an die Hand nehmen zu lassen? Bist du bereit, dich von Gott in dieser Weise an die Hand nehmen zu lassen? Willst du verstehen? Willst du verinnerlichen? Und willst du verbindlich werden? Verbindlich dabei sein in Gottes Werk, in seiner Gemeinde. Keiner behauptet, dass es dann unbedingt leichter wird. Werden wir bei Mose auch noch sehen. Wurde nicht unbedingt leichter. Denn sobald Gottes Wort ausgeht durch dich, schreibt Luther, so wird dich der Teufel heimsuchen und er wird dich dadurch zum richtigen Gelehrten machen und durch seine Anfechtung lehren, Gottes Wort zu suchen und weiterzugeben. Wird sein. Und damit schließt sich der Kreis unserer Predigt, den wir mit Martin Lloyd-Jones begonnen hatten. Ja, der Teufel ist aktiv. Der Teufel ist aktiv, er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Der Teufel weiß, dass er verloren hat. Johannes schreibt in seinem Brief, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Das weiß der Teufel auch. Aber er will wenigstens noch nachtreten. Er will uns verunsichern, wie damals den Mose. Und er will uns möglichst in diesem Zustand des Zauderns und Grübelns festhalten. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, uns nicht grämen über die Widerstände. So wie es Pastor Kemner beschrieben hat, der in der Heide in Krelingen in den 70er Jahren ein Glaubenszentrum aufgebaut hat, ein Glaubenszentrum, wo gestrandete Menschen Hilfe bekommen konnten und Jesus kennenlernen konnten. Und Kemner schreibt in einem Bericht aus dem Jahr 1981, ja, viele unserer Rehabilitanten kommen wirklich frei und können von den Siegen Christi berichten. Aber auch diese Siege deuten sich nur auf dem dunklen Hintergrund. Und man dürfe nicht verschweigen, fügt Kemner hinzu, dass uns auch der Feind hautnah ist. Es gibt ein Gesetz, das jeder Evangelist kennt. Wenn Christus kommt, erwachen die Dämonen. Wenn Christus kommt, haben wir nicht mehr mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und Kemner fährt fort, ich gestehe, dass ich auch beim Aufbau dieses Werkes oft nahe am Verzagen war. Das personifizierte Böse kann man nicht in den Griff bekommen, man kann es nicht wissenschaftlich erklären. Aber die Bezugspunkte markieren deutlich den Feind hinter der Maske. Paulus sagt, seine Anschläge sind uns nicht verborgen. So war es auch bei Hannes. Findelkind, aufgenommen von einer Pflegemutter, die völlig überfordert war. Mit 18 Jahren schon Zuhälter irgendwo in Hamburg. Und dann hat ihn eine gläubige Hamburgerin aufgefunden und zur Rehabilitation nach Krelingen gebracht. Und Kemner schreibt, als er körperlich fertig war und seinem trostlosen Leben ein Ende machen wollte, nahm sich diese Hamburgerin seine an und so kam er zu uns. Sein Gesicht trug die Spuren der Vergangenheit. Erstaunlich war, wie er dann unter der Verkündigung erweckt wurde. Eines Tages kam er zu mir, um zu beichten. Sein Lebensbeicht hat mich tief bewegt. Und mir gezeigt, wie leicht wir pharisäische Maßstäbe anlegen, wenn wir solchen Typen begegnen. Und dann fand er zum Glauben an Jesus. Und Hannes wurde nach der Bekehrung frei von allen Süchten, aber seine vom Alkohol verbrauchte Leber verlangte beständig medizinische Betreuung. Da passierte es, dass er plötzlich rückfällig wurde. Als er zur Besinnung kam, bereute er es. Aber weil wir in unserer Rehabilitation Ordnungen brauchen, bezog ich mich auf diesen Paragraphen und sagte, Hannes, wenn es nochmal geschieht, dann werden wir dich entlassen müssen, pass auf. Nicht lange danach wurde er wieder rückfällig. Mit liebender Härte mussten wir ihn entlassen und er ging zurück zu seiner Betreuerin. Und dann passierte es, als ich eines Morgens meine Haustür öffnete, dass Hannes mit Sack und Pack vor der Tür lag. Und er sagte, ich werde so lange hier des Nachts schlafen, bis sie mich wieder aufnehmen. Wieder ging es eine ganze Weile gut, bis Manöversoldaten in unserem Ort waren und einer von ihnen animierte ihn wieder zum Trinken. Nach seinem Rausch kam er zu mir, warf sich auf den Boden, umklammerte meine Knie und bat um Vergebung. Als ich sein Gesicht sah, war mir die ärztliche Diagnose sofort klar. Ich antwortete, ja, ich vergebe dir. Aber du musst sterben und deshalb bring deine Sache bei Jesus in Ordnung. Wir beteten noch zusammen, dann ging er in sein Zimmer und dort nahm er ein großes Blatt Papier, malte einen Rahmen und schrieb auf das Blatt, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Auf dem Weg zum Arzt starb er. Wir fanden das Blatt auf seinem Tisch. Diesen Text aus dem Neuen und aus dem Alten Testament. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Das wurde sein Beerdigungstext. Was Heinrich Kemner beschreibt, das ist die Spannung, in der die Gemeinde Jesu ihren Dienst tut. Weil es um so viel geht. Und möge der Herr uns darin festhalten. Möge er uns dazu ausrüsten und bewahren, wie er den Mose bewahrt hat. Damit wir auf dem Posten gefunden werden, wo Jesus Christus uns haben will. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser Erlöser geworden bist, dass du uns nach Hause gebracht hast zum Vater und dass jeder, der deine Rettung sucht, Aufnahme finden darf bei dir. Und allmächtiger Gott, danke. Danke, dass durch die Ritzen dieser alttestamentlichen Verheißung schon hindurch schimmert und hindurch strahlt, dass du auch uns im Blick hattest und dass du auch uns gerufen hast, dass wir als deine Gemeinde deine Kinder sein dürfen und jetzt von dir eingesetzt werden in dieser Welt, um eine verlorene Generation zu dir zurückzurufen. Herr, lehre uns verstehen, Herr, hilf, dass wir es verinnerlichen, was du uns bist und was du uns lehrst. Und lass uns verbindlich sein für dich in jedem Alter unseres Lebens. Wir beten dich an und wir freuen uns, dass du auch uns einmal sicher nach Hause holen wirst. Du lieber, guter Herr. Amen.